So, ist doch eine große Gruppe von Kindern, die jetzt versammelt ist. Ich habe mal eine Frage. Ich habe da was in der Hand. Wisst ihr, was das ist?
Ein Computer. Es ist ein USB-Stick.
Das ist ein USB-Stick. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, was so ein USB-Stick mit Mut zu tun hat. Die Geschichte von der Annette und ihrer Schwester, der Nina. Die Annette war viel jünger als ihre Schwester und die hätte gern so Freunde gehabt. Die wäre gern in so einer Gruppe von anderen Kindern dabei gewesen, aber die konnte nie so richtig dabei sein. Aber irgendwann hat sich diese Gruppe entschieden: Annette, du darfst doch bei uns bleiben. Aber eine Voraussetzung: Du musst erst mal zeigen, dass du mutig bist. Und da war der Annette ganz gespannt. Ja, was meinst du damit? Du musst uns was besorgen. Wie das besorgen? Na, da ist ein Kaufhaus da hinten, das kennst du doch. Und da ist so ein Fach und da sind so Elektronikteile für einen Computer. Und da besorgst du uns so einen Stick. Wie heißt das?
USB-Stick.
USB-Stick. Das besorgst du uns. Dann hat die Annette überlegt, aber ich glaube, ich habe nicht so viel Geld dabei. Was kostet denn sowas? Dann haben die Kinder gelacht. Das sollst du nicht kaufen, das sollst du stehlen. Stehlen? Sowas habe ich noch nie gemacht. Das ist doch nicht richtig. Aber die Kinder waren fest. Wenn du bei uns dabei bleiben willst, was dabei sein möchte, dann musst du das stehlen. Und die haben gedrängt. Und dann geht die Annette so langsam in das Kaufhaus und dann kommt sie zu dem Regal. Und da sind diese Dinger. Und dann steht sie nach vorne und überlegt. Und dann guckt sie nach links und nach rechts. Keiner guckt gut auf mich. Das würde keiner merken, wenn ich es jetzt einstecke. Aber soll ich es wirklich nehmen? Und wie sie gerade so überlegt, dann hört sie hinter sich eine Stimme. Na, Annette, was ist denn mit dir? Du schaust so traurig aus. Und dann dreht sie sich um, hat aber auch schon an der Stimme erkannt, dass es ihre große Schwester, die Nina, ist. Und die Nina, na komm, sag schon, was ist denn los? Und eigentlich wollte die Annette das gar nicht sagen. Aber dann hat sie es plötzlich gesagt, dass sie so Freunde hat und die Freunde wollen halt eine Mutprobe von ihr haben und da soll sie so ein Ding da klauen. Und soll damit ihren Mut beweisen. Und dann hat sich die Nina richtig geärgert. Und dann denkst du, das ist Mut, etwas zu klauen? Das wäre viel mutiger, wenn du den Freunden sagst, das mache ich nicht. Aber da bist du scheinbar zu feig dazu. Und die Annette, die wusste gar nichts drauf zu sagen und hat ihr gar nicht gefallen, dass ihre Schwester jetzt da ist. Aber irgendwo hat sie gut zugeben müssen, sie hat vielleicht irgendwie doch recht. Jedenfalls, die Nina, die geht erstmal ein paar Schritte weg und da dreht sie sich nochmal um und da sagt sie, du hast doch gar nicht nötig, Annette, irgendwas zu klauen. Ja. Und dann, weißt du was, dann geht sie zur Kasse, die Nina, und kauft diesen Stick. Ja, dann sagt sie, da hast du ihn, den kannst du deinen Freunden kannst du jetzt geben. Und dann hat Annette diesen Stick in der Hand und überlegt sie, was sie machen soll. Und dann hat sie sich entschieden. Dann geht sie zu ihren vermeintlichen Freunden und der Boss von dieser Gruppe da heißt Jörg. Und wie der Jörg die Annette sieht, und hast du es uns besorgt? Ja, ich habe es euch besorgt. Und da hast du deinen Stick. Aber der ist nicht geklaut, der ist gekauft. Ah, das gilt nicht. Alle haben gesagt, das gilt nicht. Und hat sie gesagt, ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, dass etwas zu klauen überhaupt keine Heldentat ist. Und überhaupt, ich will mit Dieben und Räubern auch gar nichts zu tun haben. Und dann wollte Annette gleich wieder weggehen. Und plötzlich bekommt der Jörg das mit Angst zu tun. Und dann hat sie gesagt, Moment, hat er gesagt, ich halte jetzt so auf, weißt du was, wir machen jetzt auch nicht mehr. Da hat nämlich Angst gehabt, was meine, wovor er Angst gehabt hat.
vielleicht der Polizei sagt?
Genau, sowas hat er nämlich überlegt. Das kommt vielleicht raus, was die da so machen. Jedenfalls hat er höher gesagt, weißt du was, du kannst auch so bei uns bleiben, ohne dass du jetzt was klauen musst. Du hast deinen Mut eigentlich bewiesen. Ja? Zwar auf andere Weise, aber du hast ihn doch bewiesen. Ja? Also die Geschichte zeigt, dass Annette auf die Stimme von ihrer Schwester gehört hat. Und jetzt wünsche ich euch, es gibt nämlich auch immer wieder in unserem Leben jemanden, der uns was sagt. Jemand, der auch mit seiner Stimme zu uns spricht. Und ich wünsche euch, wenn ihr auf die Stimme von ihm hört, wisst ihr, wen ich meine?
Gott.
Genau, Jesus. Da wünsche ich euch genauso gute Erfahrungen, wie die Annette die Erfahrung jetzt machen durfte. Und damit segne euch Gott. Können wir auf euren Platz gehen. Und vor 3 Wochen ging es darum, dass Paulus in Rom war. Und da hat er zu den bei ihm versammelten Juden vom Reich Gottes gesprochen. Und von Jesus, als den Christus, von dem die Propheten und Moses von dem Alten Testament gesprochen haben. Und da heißt es in der Apostelgeschichte, dass einige von ihnen geglaubt haben, aber die anderen haben dem widersprochen und haben nicht geglaubt. Jetzt möchte ich mit euch mal die Reaktion von Paulus in dem Moment zusammenlesen. Da heißt es, hört einfach zu. Mit Recht hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesprochen. Geh hin zu diesem Volk und sprich, mit den Ohren werdet ihr es hören und nicht verstehen. Mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen. Damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Genau diese Worte hat auch Jesus gebraucht, davon berichten die Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas. Ich rede heute über Sehen oder Blindsein. Jesus hören und ihm folgen, den Fremden hören und vor ihm fliehen und das Leben in Fülle zu bekommen. Der Grundtext meiner Predigt, der steht im Johannesevangelium, wo berichtet wird, dass Jesus den Blindgeborenen sehen gemacht hat. Ihr kennt die Begebenheit. Da sitzt ein Blinder am Rand. Die Jünger fragen, Meister, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Jesus stellt es klar, weder er noch seine Eltern, sondern an ihm soll die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. Dann hat Jesus einen Brei gemacht, ihm auf die Augen gelegt, schickt ihn zum Teich Siloa, er kommt sehend zurück. Und dann, wie es so oft bei solchen Geschichten war, es ging so manches drunter und drüber. Man konnte nicht glauben, dass es derselbe Mann war. Man hat genau nachgefragt, wer das gemacht hat, wie er das gemacht hat und konnte immer noch nicht so richtig was anfangen. Und schließlich haben sie entschieden, den Mann zu den Pharisäern zu schicken. Weil irgendwie ging es offensichtlich mit göttlichen Dingen zu. Und da müssten die, demnach die Pharisäer eigentlich wissen, wie sie das Ganze anzuordnen haben. Die Frage, wie haben sie es dann eingeordnet? Es steht hier im Evangelium, nachdem sie erfahren hatten, dass Jesus den Mann am Sabbat geheilt hat, schlussfolgerten sie, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Am Ende dieses Kapitels, auf das ich dann noch näher eingehe, hat Jesus Folgendes gesagt. Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, die nicht sehen, sehend werden
und die, die sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und fragten: Sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen: Wäret ihr blind, hättet ihr keine Sünde. Aber weil ihr sprecht, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Je nachdem, wie die Welt, die Dinge, die Gott sie sehen oder hören lässt, wie die Welt diese Dinge beurteilt, darin steht ihr Gericht. Was meint Jesus nun damit, dass die, die nicht sehen, sehend werden und die, die sehen, blind werden? Dass Jesus hier wirklich einen Blinden sehend gemacht hat, ist klar. Und der hier berichtete Fall ist auch nicht der einzige, wie wir wissen, dieser Art. Auf der anderen Seite kenne ich keine Begebenheit in den Evangelien, bei der Jesus, so wie der Blinde sehend wurde, er sehend blind gemacht hätte. Oder kennt ihr doch eine Geschichte, wo Jesus jemanden blind gemacht hat? Ja. Paulus wurde blind. Oder auch die Geschichte, wie Paulus auf der Insel Zypern war. Wir haben die Geschichte erst gelesen, im letzten Viertel. Als ein gewisser Elemas, ein Zauberer, den Statthalter Sergius Paulus vom Glauben abbringen wollte, da hat Paulus diesen Elemas auch blind gemacht, für eine Zeit lang. Aber es muss bei diesen ganz praktischen, offensichtlichen, äußeren Dingen, wie bei den Worten Jesu, irgendwie auch ein geistlicher Aspekt enthalten sein. Und auf diesen geistlichen Aspekt gehe ich hier ein. Ich bin gekommen, damit die nicht sehen. Ich frage, was nicht sehen? Etwas, das nur durch Jesus erkannt wird. Ihr kennt es sicherlich aus eigener Erfahrung, dass immer wieder mal Menschen sagen, ja, zeig mir Gott. Hast du ihn schon gesehen? Beweis mir Gott, dass es ihn gibt. Ich selber frage dann immer, was sie denn als Beweis akzeptieren würden. Denn zur Zeit Jesu wurden viele Blinde sehend, Lahme gehend, selbst Tote wurden lebendig. Und dennoch haben sie Jesus nicht als Sohn Gottes akzeptiert. Es seien nicht die fehlenden Beweise, sondern die Beweise werden nicht als diese anerkannt. Der Mensch belächelt einerseits die Wunder in der Bibel, auf der anderen Seite kann er nicht mal definieren, was überhaupt Leben ist. Gesunde Augen zu haben, bedeutet noch lange nicht, dass man damit automatisch das erkennt, was man erkennen sollte. Durch Jesus erkennen wir. Durch Jesus sah der Blinde zum Beispiel, dass es tatsächlich eine Macht gibt, die stärker ist als seine Probleme. Denken wir an eine Frau, die Jesus einmal in Erinnerung gebracht hat. Die Königin aus dem Süden. Ich lese es euch vor. Die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Ich lese es mal so im Detail vor. Bitte? Der Text, 1. Könige, Kapitel 10. Den Vers 4 und 5 und 9. Was war an der Königin von Saba so besonders, dass Jesus sie als Beispiel gesetzt hat? Als aber die Königin von Saba alle Weisheit Salomo sah und das Haus, das er gebaut hatte, und die Speisen für seinen Tisch und die Rangordnung seiner Großen und das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider und seine Mundschenken und seine Brandopfer, die er in dem Haus des Herrn opferte, geriet sie vor sich außer Staunen. Ist verstanden? Ihre Reaktion war: Gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir wohlgefallen hat, sodass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat. Weil der Herr Israel lieb hat, ewiglich, hat er dich zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Die Königin von Saba sah in all der Weisheit und den Taten Salomos Gottes Handeln an Israel. Die Leute von Ninive wurden sehend durch die Gerichtsankündigung Jonas. Sie haben auf einmal erkannt, dass es einen Gott gibt, der tatsächlich ihr böses Tun ansieht. Der Hauptmann Naaman aus Syrien wurde nicht nur von seinem Aussatz geheilt, wir kennen die Geschichte, auch er sah und erkannte auf einmal, dass nur einer wirklich Gott ist. Er wurde sehend für etwas, wofür er vorher blind war. Die Königin von Saba, die Leute von Ninive oder der aramäische Hauptmann, alle fingen an zu sehen, was sie vorher nicht sahen. Sie alle drei waren vom jüdischen Volk, waren nicht vom jüdischen Volk. Mit diesen dreien hat Jesus seine jüdischen Zuhörer an ihren eigenen Unglauben erinnert. Die Jünger Jesu dagegen waren Juden. Ungläubig, oder? Jesus hatte erst 5.000, dann 4.000 Menschen mit wenigem satt gemacht. Kurz danach war er mit seinen Jüngern auf dem See und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Jesus sagt ihnen: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Die Jünger überlegten: Ich glaube, er meint, wir glauben, dass wir Brot vergessen haben, das meint er damit. Als Jesus das merkte, sprach er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht? Denkt ihr nicht an die 5 Brote für die 5.000 und wie viele Körbe voll ihr da aufgesammelt habt? Auch nicht an die 7 Brote für die 4.000 und wie viele Körbe voll ihr da aufgesammelt habt? Wenn wir schon so oft, wie wir Hilfe erfahren dürften, diese Hilfe als von Gott kommend verstanden hätten, dann bräuchten wir beim nächsten Mal nicht wieder kleingläubig zu sein. Dass aber die Königin von Saba beim Anblick all der Weisheit, der Ordnung und der Schätze Salomos so reagiert hat, wie wir eben gelesen haben, ist nicht selbstverständlich. Sie hätte auch neidisch sein können. Die Leute von Ninive hätten Jona auch vor Zorn und Hass töten können, so wie es vielen anderen Propheten erging. Der Hauptmann von Naaman, der sich doch gedemütigt hat, der hätte bei seinem Ärger bleiben, davonziehen und einen weiteren Krieg gegen Israel veranlassen können. Das sind Herr und Frau Gerber. Frau Gerber besucht oft ihre Mutter, die allein ist. Und das immer öfter. Zu oft, meint Herr Gerber. Der muss noch arbeiten, er ist noch kein Rentner, kann nicht mit. Wie geht jetzt Herr Gerber mit dieser Situation um? Hat er Verständnis für die Situation seiner Frau und für die Gefühle seiner Frau, für ihre Mutter? Hält er sich zurück? Oder fängt er an, seinen Unmut anderen mitzuteilen? So entstehen die Kleinkriege. Böse Gefühle und Taten machen blind für Gottes Wege. Wieder zu der Heilung des Blindgeborenen. Wenn die Pharisäer hinter der Heilung dieses Menschen nicht Gott sahen, wen sahen sie denn dann? Sie haben sich eine Antwort gegeben. Jesus ist ein Sünder. Er ist nicht von Gott. Er hat einen bösen Geist. Und er treibt die bösen Geister durch Beelzebub aus. Ein paar Jahre später war Paulus in der heutigen Türkei unterwegs, in der damaligen Stadt Lystra. Er hat dort das Evangelium von Jesus verkündigt. Da war ein Gelähmter. Und wie der Gelähmte Paulus zuhörte, da glaubte er, dass er gesund werden könnte. Paulus sieht das, sieht ihn an und befiehlt ihm, stell dich aufrecht auf deine Beine. Und dann springt er auf vor den vielen Leuten. Die Frage, wem haben diese viele Leute die Heilung, die ja offensichtlich war, nun zugeschrieben? Ich lese es euch vor. Apostelgeschichte 14, 11 bis 13. Als aber das Volk das sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf Likaonisch: Die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus aus dem Tempel vor ihrer Stadt brachte Stiere und Kränze vor das Tor und wollte opfern samt dem Volk. Man darf fragen, wem wir es zuschreiben würden, so eine spontane öffentliche Heilung vor vielen Menschen. Spiritistischen, finsteren Kräften. Alle diese falschen Erklärungen haben gemeinsam, dass sie erstens verhindern, dass der Mensch Gott erkennt, und zum anderen, dass sie am Menschen, diese Erklärungen verändern am Menschen selbst nichts zum Besseren. Sie führen den Menschen nicht zur Buße. Dort, wo wir Menschen Gottes Handeln in der Welt und besonders in unserem eigenen Leben erkennen, da passiert etwas. Ich nenne Petrus als Beispiel. Wie er entgegen aller Fischerlogik am heißesten Tag auf das Wort Jesus sein Fischernetz auswarf und es dann über und über voll wieder einholte, da heißt es, als er das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren. Es passiert tatsächlich immer was, wenn Gottes Wirken erkannt und anerkannt wird. Ich zähle kurz auf. Am Ende der Bergpredigt, das Volk entsetzte sich über seine Lehre. Stillung des Sturms, sie verwunderten sich. Heilung des Gelähmten, das Volk fürchtete sich und pries Gott. Jesus ging auf dem See. Die Jünger fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Nur die Pharisäer sehr nüchtern. Er treibt die bösen Geister aus durch Beelzebub. Wieder zu unserem Jesuswort. Damit die, die sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen: Sind wir denn auch blind? Sie fühlten sich offenbar angesprochen. Man fühlt sich manchmal angesprochen, auch wenn man gar nicht direkt angesprochen ist. Weil es um eine Wahrheit geht, von der man weiß, dass sie in einem ist. Aber von der man auch will, dass sie nicht ans Licht kommt. Jesus ist das Licht. Aber schon vor 2000 Jahren liebten die Menschen die Finsternis mehr als das Licht. Da hat einer heimlich betrogen. Auf einmal fällt irgendwo in der Nähe das Wort betrogen. Wie wird er wohl reagieren? Er wird aufhorchen und hoffen, dass nicht er gemeint ist, oder? Jemand setzt seine Altersabsicherung auf Aktien oder auf angespartes Geld. Passt er da nicht auf, wenn seine Kurse fallen oder das Geld an Kaufkraft verliert? Viele der ersten Judenchristen glaubten an Christus, aber sie bauten ihre Gerechtigkeit immer noch auf das Einhalten des Gesetzes des Mose. Da horchten sie sehr genau auf, als Paulus predigte, dass unsere eigene Gerechtigkeit uns vor Gott nicht gerecht macht. Die Bibel berichtet von entsprechenden heftigen Reaktionen. Jesus sagt, er sei gekommen, damit die, die sehen, blind werden. Einige reagieren sofort. Haben sie vielleicht gewusst, dass sie es doch sind? Blind? Jesus antwortete und sprach, wäret ihr blind, ihr hättet keine Sünde. Da ihr aber sprecht, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Es ist schwer für einen Menschen, von dem man gewisse Dinge erwarten kann, dann zuzugeben, dass er sie in Wirklichkeit nicht kann und nicht weiß. Die Versuchung liegt nahe, so zu tun, als wüsste man es doch. So wie hier. Johannes berichtet, sie riefen den Menschen, der blind gewesen war, noch einmal zu sich und sprachen, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. So wie auch der Mensch von heute oft meint zu wissen, dass es beim anderen nicht stimmt. Da wagt es einer in der Stadt, auch den Huren auf der Straße vom Evangelium zu erzählen. Was meint er, was man ihm vorwerfen wird? Es ist ja gut, wenn einer alles weiß und bei wichtigen Dingen immer was Treffendes zu sagen hat. Aber wenn er es nicht wirklich weiß, ist es besser, das auch zuzugeben, bevor er damit andere in die Irre führt. Ich glaube, Jesus hat hier mal gesagt, blinde blinden leider. Man muss aufpassen, von wem man die Meinung übernimmt. Der Blindgeborene soll Jesus die Ehre geben, indem er ihre Behauptung über Jesus unterstützt. Es gibt in der Politik die Begriffe Meinungsfreiheit und Meinungsdiktatur. Wir haben ja auch zu politischen Ereignissen und Fragen unsere persönliche Meinung. Und je nachdem, was gerade überzeugend und sachlich vorgetragen wird, sind wir auch beeinflussbar. Aber ich bin überzeugt, wenn wir auch in solchen politischen Fragen nur die Bibel fragen, dann ändert sich unsere Meinung. In den, ich meine, frühen 50er und 60er Jahren, da gab es in Deutschland von den Vertriebenenverbänden eine verbreitete Forderung nach Recht auf Heimat. Die Vertriebenen konnten nicht mehr zurück in ihre alte Heimat nach Schlesien oder Sudetenland. Und hier fühlten sie sich vielleicht auch nicht so richtig willkommen. So wie sie es gewünscht hätten. Und da haben Intellektuelle, wie auch Arbeiter und alte Mütterchen, ihre Anliegen mit Nachdruck vorgebracht. Und damals fand ein gewisser Professor Iwand den Mut, in der Zeitung Die Welt einen Artikel zu veröffentlichen. Er stellt darin die Frage, wie wohl diese laute Diskussion in Deutschland über Recht auf Heimat auf die Ostblockstaaten wirken muss, in denen die Deutschen Millionen anderer ihre Heimat beraubt, getötet oder hier in Arbeitslager gesteckt haben. Man solle mal darüber nachdenken, so meint dieser Professor Iwand, ob die jetzige Situation in Deutschland nicht damit zusammenhängt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Gottes Mühlen mahlen langsam aber sicher. Er bekam daraufhin bitterböse Briefe. Eine Studentin schrieb in einem langen Brief, er solle doch hier Gott aus dem Spiel lassen. Der Professor antwortet, das ist es ja gerade, dass der Mensch das nicht kann. Auf für ihn geheimnisvolle Weise sei es doch Gott, der die Geschicke der Völker lenke. Ob vielleicht die heutige Flüchtlingssituation in Europa und Deutschland auch etwas mit Gott zu tun hat? Gilt vielleicht auch hier das Wort, Gott lässt sich nicht spotten? Natürlich kann man mit Ärger, mit Angst und Protest auf die auch politischen Entwicklungen reagieren. Aber sollte man nicht überlegen, haben die Menschen in Deutschland die letzten Jahrzehnte groß nach Gott gefragt? Fragt die Gesetzgebung bei der gleichgeschlechtlichen Ehe, bei der Gender-Ideologie, fragt sie danach Gott? Ist es nicht sogar so, dass in vielen Teilen der deutschen Gesetzgebung oder des Bildungssystems auch Gott geleugnet wird? Das, was der Mensch sät, auch als Nation, das erntet er auch. Mir kommt jetzt auch das Volk Israel in den Sinn. Als es damals unter Nebukadnezar in die babylonische Gefangenschaft geführt wurde. Aus rein politischer Sicht eine unakzeptable Situation. Aber hier ist Gottes Wort interessant. Wie Menschen, die direkt davon betroffen waren, Jeremia, wie sie das gesehen haben. Klagelieder, Kapitel 3, Vers 37 bis 42. Klagelieder, Kapitel 3, 37 bis 42. Wer darf denn sagen, dass solches geschieht ohne des Herrn Befehl und dass nicht Böses und Gutes kommt aus dem Munde des Allerhöchsten? Was murren denn die Leute im Leben? Ein jeder murre wieder seine Sünde. Lasst uns erforschen und prüfen unseren Wandel und uns zum Herrn bekehren. Lasst uns unser Herz samt den Händen aufheben zu Gott im Himmel. Wir haben gesündigt und sind ungehorsam gewesen. Darum hast du nicht vergeben. Wenn ich heute so entsetzt bin über den muslimischen Bevölkerungszuwachs, dann überlege ich andererseits, wie steht es denn um mich? Weil den Seinen sagt Jesus ganz klar, fürchtet euch nicht. Er sagt auch, wisst ihr nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid? Wir sollen uns nicht fürchten, denn alle Gewalt im Himmel und auf Erden ist Jesus gegeben. Und wenn uns der Geist dieser Welt umtreiben will, da sagt Jesus von den Seinen, einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern fliehen vor ihm. Alles, was der gesunden Lehre Jesu widerspricht, alles, was nicht dem Beispiel Jesu entspricht, sollte uns fremd sein. Ich lese einige Bibelstellen dazu. Kolosser, Kapitel 2, Vers 8. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Eine der Mächte der Welt ist das Geld. Davon schreibt Paulus sehr klar, aber du, Gottmensch, fliehe das. Ich kann eine kleine Geschichte dazu vorlesen. Aber du, Gottmensch, fliehe das. Sie überschrieben mit ein unmoralisches Angebot. Es war im Jahr 1870. Da erhielt der Manager einer großen Eisenbahngesellschaft im Osten der USA überraschend Besuch von einem seiner Konkurrenten. Ohne große Vorrede machte der Mann das Angebot, beide Gesellschaften zu vereinigen, um einen weiteren Mitbewerber bei Großaufträgen auszuboten. Millionen Gewinne würden winken. Der Manager lehnte sich zurück und meinte zu seinem Besucher, der ihm dieses Angebot machte, Sir, das ist nicht die Art, wie wir Geschäfte machen. Und ich bin mir sicher, Mr. Vanderbilt, der Besitzer, wäre nicht damit einverstanden. Ich wüsste nicht, weshalb wir den alten Herrn damit belästigen sollten, antwortete der Besucher. Für Sie würden dabei wieder ein Scheck von über $10,000 herausspringen, falls Sie dem Plan zustimmen. Es tut mir leid, gab der Manager scheinbar unbeeindruckt. Das kommt gar nicht in Frage. Sagte ich $10,000? Da habe ich mich glatt geirrt. Sie bekommen die doppelte Summe. Der Manager entfernte sich noch ein Stück weiter von seinem Schreibtisch und schaute seine Besucher an. Der deutete diese Reaktion falsch und fügte hastig hinzu: Selbstverständlich wäre es auch möglich, die Summe auf 50.000 Dollar zu erhöhen. Nun sprang der Manager auf und brüllte: Verlassen Sie sofort mein Büro, verschwinden Sie auf der Stelle, bevor ich Sie hinauswerfe. Nachdem der Besucher verschwunden war, kam der Assistent des Managers, der die ganze Unterhaltung von draußen mit angehört hatte, wieder herein und sagte: Sir, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich Sie dafür bewundere, dass Sie... Sprechen Sie nicht weiter, unterbrach ihn sein Chef und hob abwehrend die Hände. Die Wahrheit ist, ich musste ihn hinauswerfen, denn er kam an meinem eigenen Preis ziemlich nahe heran. Habt ihr verstanden? Wenn wir nicht fliehen, werden wir gefangen. Wer erst einmal von seiner Philosophie, mit der er sich selbst rechtfertigt, überzeugt ist, der bleibt auch dabei. Ich lese das kurz aus der Bibel. Markus 7, 21, 22. Markus Kapitel 7. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Wer anfängt, über solchen klaren Worte zu philosophieren, der lässt sich nicht mehr bewegen, an seinem Leben etwas zu ändern. Darum steht nicht umsonst in der Bibel: Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist. Wer zu Jesus gehört, der hört ihn. Die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Bibel lest. Habt ihr das Empfinden, dass es für andere geschrieben ist? Oder merkt ihr es nicht doch, dass ihr selbst damit gemeint seid? Ich denke an einen Bruder aus Schweinfurt, der mittlerweile Rentner ist. Der hat gesagt: Es ist so schön, wenn man zu Jesus gehört, weil er gibt einem immer was zu tun. Er hat früher einen sehr bedeutenden und wichtigen Posten gehabt, aber er vermisst ihn überhaupt nicht. Früher hat er verdient und jetzt, so habe ich ihn verstanden, jetzt dient er. Und wie das oft so ist, das gibt einem auch selbst was. Jesus sagt: Ein Dieb kommt nur, um zu schlachten, umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Kann man dieses Leben in Genüge auch ohne Jesus haben? Letzten Sabbatnachmittag, da haben wir ja diese Einladungen ausgeteilt. Und da war ich in der Stadt und da stand die Tür zu einer Spielhölle offen. Und das war für mich so eine Aufforderung, hineinzugehen. Da standen zwei Männer hinter der Theke, so um die 20 vielleicht, habe erklärt, worum es geht, es ist eine Einladung zu Vorträgen. Was für Vorträge? Es ist ein Archäologe, der mit seinen Ausgrabungen die Bibel bestätigt. Kann ich mal dabei herlegen? Da sind Sie ja ganz falsch. Da müssen Sie in Bäckereien und in Friseurgeschäfte gehen. Die Leute, die hierher kommen, die interessieren das überhaupt nicht. Naja, vielleicht kommen deswegen so viele Leute hierher, weil sie das nicht kennen, was ich habe. Ich selber bin auch ohne Glauben glücklich, sagt er. Naja, man kann auch in einem Haus, was auf Sand gebaut ist, glücklich sein. Bis dann so ein Platzregen fällt und die Wassermassen kommen und noch ein Sturm kommt und dann stürzt das Haus ein. Also, wenn man aggressiv ist und habgierig und böse, dann ist das kein so gutes Fundament für das eigene Glück. Er wurde ruhig. Kann ich ein paar Einladungen herlegen? Eine können Sie hinlegen, hat er gesagt. Na, wenigstens zwei, oder? Ja, legen Sie es dahin. Kann man auch ohne Jesus glücklich sein? Einem Fremden folgen oder Jesus folgen ist nicht dasselbe. Auch wenn das Leben einem viel bietet ohne Jesus. Jetzt will ich euch von mir erzählen, warum ich die Worte Jesu so persönlich nehme. Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Wenn die Worte Jesu Leben sind, dann müssen sie auch dem Leben dienen. Vor Jahren hat mir Matzi mal eine kleine Karte gegeben und da war drauf gedrückt, liebe mich besonders dann, wenn ich es am wenigsten verdient habe. Das war einerseits sehr liebevoll ausgedrückt. Auf der anderen Seite dachte ich, wieso gibt sie mir diese Karte? Ich bin doch lieb zu ihr. Naja, außer sie ärgert mich. Aber sie ist auch nicht perfekt. Und dann das Bibelwort, Kolosserbrief, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Oder ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Da überlegte ich, hat sich Christus für die Gemeinde dahingegeben, weil sie es verdient hat? Die Erkenntnis, woran es mir fehlt, hat mich von meinem bitteren Empfinden losgemacht und so konnte ich meiner Frau recht geben. Einmal hat mich der alte Bruder Malitz an das Bibelwort erinnert, der kennt ihr noch, ist schon lange nicht mehr unter uns. Er hat mich erinnert, Roland, in der Bibel steht, ihr Väter, erbittert eure Kinder nicht. Ich las zu Hause nochmal nach, und da steht sogar noch mehr. Ihr Väter, erbittet eure Kinder nicht, damit sie nicht scheu werden. Dieses Wort hat mich damals getroffen. Jesus ruft, aber er ruft anders als die anderen. Er beeindruckt anders als die anderen. Zum Ende noch eins. Es heißt, als Jesus so redete, entstand Zwietracht unter den Juden wegen dieser Worte. Viele unter ihnen sprachen, er hat einen bösen Geist und ist von Sinnen, was hört ihr ihm zu? Andere sprachen, das sind nicht Worte eines Besessenen. Kann denn ein böser Geist die Augen der Blinden auftun? Und dann sagt Jesus wieder, die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr seid nicht von meinen Schafen, darum glaubt ihr nicht. Es gibt viele, die durch ihre Lehren, durch ihre Meinungen, ihren Unglauben empfehlen. Sie wollen nicht sehen. Wir haben wahrscheinlich noch keine Blindgeborenen sehend erlebt, noch keinen Toten wieder lebend gesehen. Und wir fordern das auch nicht. Denn es heißt, das böse und abtrünnige Geschlecht fordert Zeichen. Aber es gibt diese Zeichen eben doch. Wir müssen sie mit unseren Augen aber auch sehen. Am Ende des Johannesevangeliums heißt es, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Haben wir diesen Glauben. Amen.